Ist angeschrieben, wieder das Unterschlüssel unauslöschliche Siegel, also viel Spaß.
Danke, dann kriegen wir es hoffentlich hin. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Die Wiedergabe ist auf dem E-Mail nicht so super toll. Besser? Ja. Ja, zu verstehen?
Besser wäre noch näher.
Noch näher?
Ja, ja.
Ich mag sowas eigentlich nicht im Gesicht haben, deswegen.
Keine Ahnung.
Okay, wir werden es hinkriegen. Warum steht dort wieder das unauslöschliche Siegel? Es gibt einige Leute, die meinen, dass diese Fingerabdrücke, dass man die nicht loswerden kann. Es gibt einiges auch an Literatur zu diesem Thema, die sagen, okay, mit dem biometrischen Merkmal des unseres Fingers, das ist etwas, damit man die Leute tatsächlich identifiziert. Und es gibt jetzt eine, das werde ich ja erzählen und auch versuchen, etwas zu systematisieren, eine sehr lange Geschichte, Biometrie zu unterlaufen, sie auszutricksen, und es kommt in sehr vielen verschiedenen Genres daher. Es gibt also eine ganze Reihe im Bereich der Fiction, das heißt Erzählungen, Bücher zu dem Thema, es gibt eine ganze Reihe Filme, die das versuchen aufzunehmen, sei es Horrorfilme, Agentenfilme, verschiedene Genres, Dystopien, also so Zukunftsfilme mit sehr absurden Gesellschaftsmodellen. Es gibt aber auch ganz viel, was tatsächlich hardcore in der Welt passiert. Und das Ganze mal in den Blick zu nehmen und zu sortieren, ist Aufgabe also des Vortrages. So. Das, was ich gemacht habe, ich habe versucht, das etwas ein klein wenig zu systematisieren und würde gerne anfangen mit einem Reisen, des unerkannten Reisens durchs Land, das heißt das Verdecken von Merkmalsträgern ist dort das Thema. Der zweite Teil geht um die Frage, wie kann man eigene Merkmalsträger, also die Fingerkuppen oder auch das Sicht, manipulieren. Das wird ein relativ langer Teil sein innerhalb der Geschichte, weil dort sehr viel passiert ist. Die nächste Frage ist die, kann man sich fremde Merkmalsträger aneignen? Ja, kann man. Auch dort gibt es etliche filmische Szenen, die ich eingesammelt habe. Der nächste Teil, diese Déjà-vus, die gehören etwas zusammen. Was man weiß, dass auf solchen optischen Scannern, zum Beispiel bei der Biometrie, für den Fingerabdruck, dass dort immer noch Reste sozusagen von den Papillaren überbleiben, sozusagen Fettspuren, die man reaktivieren kann. Das ist der eine Teil. Der andere Teil beschäftigt sich damit, was passiert, wenn man Spuren abnimmt und in andere Kontexte verbringt. Das erzeugt eine ganze Menge von Verwicklungen und Verwirrungen, die auch zu dieser Geschichte des Unterwanderns gehören. Wir befinden uns in einem Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit. Das gilt auch für die Reproduktion von Merkmalsträgern. Also Gummifinger, Gesichter, ne, Masken davon, alles möglich. So, und der letzte Teil des Vortrags wird darum gehen, kommen wir in eine Zeit, in der wir so etwas haben wie ein biometrisches Ersatzteillager. Das wird auch einiges an spannenden Fragen aufwerfen, insbesondere im Bereich der Prothetik, im Bereich der Transplantationstechnik. Der letzte Punkt durch die Hintertür soll zeigen, dass es nicht nur Angriffe von vorne gibt auf Biometriesysteme, direkt also am Sensor, sondern auch natürlich Angriffe von hinten. Das heißt von den Datenbanken oder von der Seite, wenn man die Kommunikationstechnik. Unerkannt durchs Land geht man, das haben wir schon relativ früh gelernt, aufgeklärt, indem man zum Beispiel Videoüberwachung vermeidet, diese nette Tüte vom CCC aufsetzt und das informationelle Selbstbestimmungsrecht in Anspruch nimmt. Das kann man machen. Die Tüte ist leider für meinen dicken Schädel zu klein und ich kann das halt nicht machen, muss dann halt einen Helm aufziehen oder etwas anderes machen. Den üblichen Trick, dass man sich eine zweite Haut anzieht über die Hände, das kennt man ja. Dasselbe gibt es mittlerweile auch für die Iris, ne? Solche künstlichen Glubschärfe, die man sich ins Auge schiebt. Man kann es auf der technologischen Seite sehen, auch durch die RFID-Kartenhüllen zum Beispiel, ne, dass die Daten nicht verschwinden. Das ist so in diesem Bereich, wie man unerkannt durchs Land kommt. Wieder das unauslöschliche Siegel, gibt es eine sehr schöne Stelle. Ups, müssen wir mal gucken, was das kennt ihr wahrscheinlich, den Agent J aus Men in Black. Ja, und da sieht man natürlich den wichtigsten Punkt, also Fingerabdrücke vermutlich verbrennen, ne? Man sieht das ja noch so an dieser Kugel, dass es da rot ist, ist ziemlich schmerzhaft. Ob es hilft, wird man noch sehen. Es gibt diese Art verschiedene Ansätze, wir können uns das auch mal angucken. In Serbien hat mal jemand probiert, sich die Haut von den Fingern abzuziehen. Sieht man, das ist ein ziemlich blutiges Programm. Der Erkennung und Verknüpfung der biometrischen Daten zu entziehen, indem man halt immer wieder seine Haut entfernt. Das sind jetzt filmische Muster, aber das Ganze hat natürlich auch eine Wirklichkeit, die fand statt in den 30er Jahren. Diese Leute, die dort aufgeschrieben sind, der Jack Douglas, Alvin Pappas, Sally Barker, Dillinger und Gus Winkler, das sind alles Leute gewesen, die 1934, um genau zu sein, versucht haben, sich auf die ein oder andere Weise ihrer Fingerabdrücke zu entledigen. Der Jack Glutus, der wurde verraten, also sein Aufenthaltsort, der wurde gestellt, in einem Handgemenge, Schießerei ist er dann umgekommen. Man hat festgestellt, ups, der Mensch hat ja keine Fingerabdrücke. Was war passiert? Man hat dann hinterher einen Hautspezialisten hinzugezogen, einen Dermatologen, der gesagt hat, ja, der hat sich im Prinzip die Oberfläche der Hand abgerieben. Ja, das also sozusagen versucht, die Papillarleisten der Finger zu entfernen. Das war nicht sonderlich erfolgreich, weil man schon jetzt gesehen hat, nach einigen Monaten, dass diese Papillarleisten wieder nachwachsen. Die Carpis oder Barker Carpis Gang, nicht für die Barker, die hier auf dem Bild ist, war da der Chef, sondern Kate Barker. Die beiden mussten auch untertauchen und haben einiges probiert, um halt unerkannt zu bleiben. Dort hat ein Dr. Warren einen Versuch gemacht, die Haut also mit einem Messer abzupulen. Ne? Also richtig auch schöne Beschreibung. Das muss saumäßig wehgetan haben, weil die wurden dann hinterher von der Kate Barker in etwa 4 Wochen gepflegt. Und der Dr. Warren hat das nicht überlebt, diese sozusagen Operation, weil hinterher hat sich nämlich auch herausgestellt, dass die Papillarlinien wiederkamen. Und er ist dann halt in einem See ertrunken. Was so halt alles passiert, wenn man sich mit Gangstern anlegt. Der John Dillinger, der war ein bisschen schlauer, aber auch nur ein bisschen. Der hatte nämlich ein ähnliches Problem, dem war das FBI halt auf den Fersen und er ist dann abgetaucht, wollte aber nicht abgetaucht bleiben, weil das nicht sein Ding war. Gut. Er hat dann sich in die Hände von 2 Ärzten gegeben, ich schließe das nach, einem Dr. Wilhelm Löser, ein Deutscher im Übrigen, und einem Dr. Harold Cassidy. Und die haben etwas gemacht, die haben nämlich eben am Gesicht operiert. Das war das Erste, das kennt man ja auch so heute, so Schönheits-OPs oder Veränderungen im Gesicht sind ja das erste probate Mittel. Einige Fehler passiert, einmal wäre der Dillinger beinahe in der Narkose gestorben. das hat ihm schon nicht gepasst. Dann gab es ein Problem, dass die Veränderungen, die vorgenommen haben, dem Dillinger gar nicht so gefallen haben und nicht so gepasst haben. Und ja, er hat sich dann ziemlich malträtiert und der Wilhelm Löser hat dann etwas gemacht, um ihn aus dem Schussfeuer zu kommen, er selber aber auch den Dillinger ein bisschen aus dem Feuer zu kriegen. Er hat ihm dann die Fingerkuppen verätzt. Das war also der erste Fall, der das markiert. Das ist zwischen Mai und Juli passiert. 34. Ja, man hat den Dillinger erwischt später, am 22. Juli 34. Da hat man aber auch gesehen, dass auch das Verätzen selber nicht so richtig viel gebracht hat, weil auch da schon die Papillarlinien wieder nachgewachsen sind. So, das heißt also, diese ganze Geschichte sagt, die ist vielleicht noch nicht so die richtige Methode für das Ganze. Und ein bisschen gewitzte dann der Gast Winkler, der ist aufgegriffen worden, also war noch nicht tot, von der Chicagoer Polizei in einer anderen Sache. Und die Fingerabdrücke, die waren brauchbar. Man hat nur nicht sozusagen sein Gegenstück gefunden. Man muss sich das so vorstellen, dass das FBI in den 30er Jahren eine riesige Fingerabdruckkartei hatte. Ja, alle Verbrecher, also auch die von Verbrecher, die wir gesehen haben, haben die abgenommen, um festzustellen, welche von denen leben denn noch. Die Zeit zu beschreiben, etwa im Jahr, in dem das es hier geht, gab es in etwa 1.300.000 Schwerverbrechen in den USA. Also das ist schon eine ganze Menge. Und die Polizei hatte also wahnsinnig viel zu tun. Und wie gesagt, sie hatten also von dem Gast Winkler jetzt Fingerabdrücke, aber die führten nicht zu der Registerkarte von ihm. Ne? Sie wussten, das ist der Gast Winkler, aber sie hatten nicht die Registerkarte von ihm. Ne? Und das kannst du dir jetzt so vorstellen, dass sie für die Fingerabdrücke, das kann man ja selber sehen, gibt es so verschiedene Grundmuster, solche Wirbel, solche ganz roten Sachen, und da gibt es sehr markante Punkte in diesen Mustern, die nennen sich Deltas. Und der Gast Winkler hat sich eines von seinen Deltas chirurgisch entfernen lassen. Und zwar so, dass das nicht aufgefallen ist bei der Abnahme. Und dann wurde halt sein Fingerabdruck falsch einsortiert. Und wenn die dann halt das Muster über die 10 Finger gebildet haben, um das Registerfach zu finden, haben die ihn halt nicht gefunden. Das war also seine Idee. Gemacht hat er das mit seinem linken Mittelfinger. Gut. Diese kleinere OP führte aber auch noch nicht so wirklich zum Erfolg, aber man hat schon gesehen, okay, da gibt es Grenzen in der ganzen Geschichte. So, kann da jetzt noch mehr passieren, hat sich natürlich das FBI gefragt. Und das ist sozusagen hier nochmal eine kleine Dokumentation. Und zu dieser Zeit entstanden auch schon Beiträge zu diesem Thema. Unter anderem den von Cummins, der halt schon mal gefragt hat, auch auf wissenschaftlicher Ebene, wie kann ich denn überhaupt Fingerabdrücke verändern und was passiert denn da? Rechts sieht man, rechts oben, den Fingerabdruck von dem Gast Winkler, und da sieht man so einen hellen Fleck, und das ist in etwa der Bereich, wo man den Fingerabdruck verändern lassen und dieses Delta entfernen lassen. Wenn man die Fingerabdruckkarte in der Mitte unten sieht, das ist natürlich jetzt, was so hergestellt ist, nicht mehr so gut zu erkennen, bei dem rechts oben sieht man es noch, da fehlen in der Mitte des Fingerabdrucks sozusagen die Hauptelemente des Musters. Und das sind die Stellen, wo dann beim Dillinger diese Verätzungen noch nicht ausgeheilt sind. Also das hat man also schon gesehen, das setzt halt dort an, aber es kommt halt leider wieder. Der Howard L. Uftegraf, das ist schwer zu sehen. Der Text links unten, den kann man natürlich jetzt gar nicht mehr erkennen. Das ist sehr schade. Das ist ein Zitat aus Cummins. Der hat eine steile These aufgestellt. Das heißt also, zu dieser Zeit wurden, weil das halt immer wieder vorkam, in 34, hat man gesagt, okay, wir müssen mal Dermatologen und Chirurgen mal dazu holen und mal fragen, ne, von FBI-Seite, was kann da noch so auf uns zukommen? Und der hat in weiser Voraussetzung gesagt damals, ja, das Einzige, was vielleicht helfen könnte, wäre, wenn man sozusagen Eigenhauttransplantation machen würde. Und derjenige, dem das gelungen ist, dann die Polizei auch sehr zu narren, das war der Robert J. Phillips, so hieß er ursprünglich, tauchte damals unter dem Namen Roscoe Pitts aber auf und hatte also einige Zeit die Polizei weil er keine Fingerabdrücke mehr hatte. Überhaupt keines. Gelungen ist ihm das, er hat dann halt aus der Seite seiner Brust, ne, ist ihm dann Haut transplantiert worden und die hat natürlich keine Papillarlinien. Woran man ihn erkennt, ist natürlich, dass man Narben hat. Ne? Man weiß, okay, das ist manipuliert worden, aber da er kein Sterbenswörtchen rausgedrückt hat, ne, konnte man ihm auch nicht nachweisen, wer er ist. Man hat es dann trotzdem rausgefunden, weil man eine Spur verfolgte, die von Norbert J. Phillips nämlich, der den Beschreibungen nach dem Roscoe Pitt sehr ähnlich sah. Und ein Vöglein aus dem Gefängnis dann gezwitschert und einen Namen eines Doktors verraten, nämlich den von dem Dr. Brandenburg. Und über den ist dann rausgekommen, dass er tatsächlich, also der Roscoe Pitts, auch der Robert J. Phillips ist. Und das ist sozusagen eine Fotografie von ihm aus dieser Zeit. Dass das folgenreich ist, sieht man auch heute noch. Es gibt also immer wieder Versuche, Transplantationen zu machen von Fingerkuppen, die Finger sich zu verätzen. Das sind jetzt Beispiele aus dem Jahre 2007. Aktuelle, also sagen wir so reichlich aktuelle Bilder. Das sieht natürlich alles nicht so hübsch aus. Einer der Ärzte ist auch ins Gefängnis gegangen, wie er versucht hat, die Fingerabdrücke zu entfernen. Also das hat also zeitlich heute noch Folgen und man hat aus dem, was damals in den 30er Jahren passiert ist, offensichtlich nicht allzu viel gelernt. Hier eine aktuellere Geschichte, Auswirkungen im Bereich des Auswanderns und des Beantragen von Aufenthaltsgenehmigungen. Da stand an für etliche Leute in Schweden die Ausweisung. Und was ist passiert? 2004 haben etliche von denen versucht, sich die Fingerkuppen zu verstümmeln. Also aktueller Fall, das ist passiert. Ähnliches 2007 findet man sehr viel in Chats, wo die Leute dann anfangen, okay, ich muss in die USA reisen und habe irgendwie nicht so richtig Lust, die Fingerabdrücke abzugeben. Habt ihr denn nicht ein privates Mittel? Ne? Fragen nach Verätzen, Verbrennen oder sonst was. Folgenreiche Biometrie gibt es weiterhin auch im Bereich der Medikamente oder Substanzen aus der Medizin. Es gibt tatsächlich ein Krebsmittel, das bewirkt, dass die Haut sich so verändert, dass man hinterher keine Papillarlinien mehr auf der Haut sieht. Also die Leute, die das betrifft, und es gibt auch Fälle, die, also ein Mann aus Singapur war das, der einreisen wollte in die USA, das ist halt schief gegangen. Ihr seht dann auch noch, das sind Hände und Füße. Genau genommen müsste man jetzt nochmal eine Nahaufnahme haben, aber die ist leider nicht zu kriegen gewesen. Und dann gibt es natürlich entsprechend auch in den Chats Hinweise, mit welchen sozusagen Reagenzien man noch versuchen kann, seine Fingerabdrücke zu vertuschen. Das ist also schon ein schönes Bild, dass man sieht, so diese Spannung, ne, was passiert so jetzt zu dieser Zeit und was ist so in den 30er Jahren passiert, sind die immer noch auf derselben Linie. Die zweite Frage ist jetzt, wie kann man Biometrie überwinden? Das ist ganz klar, ne? Wenn man die Leute vor Ort hat, kann man natürlich ihren Fingerabdruck benutzen. Das ist ja kein Problem. Das passiert übrigens auch in Italien an Bankautomaten, wo die mit Fingerabdrücken dabei sind. Ne? Also das kann einem schon mal passieren. Es gibt auch andere Varianten davon. Die sind hier. Durch Fragen über ein Buch. Kann ja wohl nicht sein. Jetzt ein klassischer Fall von Enteignung. Wir werden das gleich sehen, warum. Was im Verlauf der Geschichte des Films passiert ist, ne? Ist der Herr Herbst, der da spielt, die Mumie des Pharao angefahren hat, ne? Und dabei halt der Arm zurückblieb, der Unterarm, und er ihn jetzt halt sozusagen bei sich hat, um im Geisterreich noch seine Prüfung zu machen. Schärfer bis jetzt ein Demolition Man. Also das ist eine der möglichen Folgen, was passieren kann, ne? Wenn man unbedingt raus will. Okay, ne? Also man kann sich natürlich auch abwärts bemächtigen, um halt den Retina-Scan zu überleben. Habt ihr es ja gesehen, ne? Da war beim Scan zu sehen, diese Adern, ne? Das ist also sozusagen Augenhintergrund.
Das war sehr erfolgreich.
So, was hat das Ganze mit der Wirklichkeit zu tun? Was tatsächlich passiert ist, in Malaysia hat also genau seine geometrische Wegfahrsperre, seine S-Klasse, einen Fahrer einen Finger gekostet und wurde ihm dann von Gangstern mit der Machete abgetrennt, weil die keine Lust hatten, den Menschen mitzunehmen. Aber die Wegfahrsperre noch gerne noch überwinden wollten in dieser Zeit. Also auch das ist eine sehr realitätsnahe Geschichte. Die nächste Klasse sind die Fragen der Nachnutzung von vorhandenen Spuren. Ich sage, man kann ja solche Bilder, die vorhanden sind, auch wieder benutzen. MacGyver ist Standardbeispiel dafür.
Die Aussicht vom zweiten Stock war aufregend. Noch mehr von Jills automatischen Rechnern. Und mein Handabdruck würde nicht akzeptiert werden. Zum Glück haben die meisten Leute leicht verschwitzte Hände.
Originalaufnahmen ist dann so, dass halt sozusagen die verschwitzte Patschehand, ne, sich dann mit dem Staub dann wieder herausbildet und man etwas davon sieht wieder. Also einfache Sensoren, die kann man auch so überlisten, indem man einfach den vorhandenen Abdruck etwas anhaucht. Das reicht meistens auch schon. Also muss da nicht so arbeiten. Wenn das nicht reichen sollte, ein bisschen Talkum in der Hosentasche bringt es auch. Ne? Man muss sich da die Wände beschädigen. Das ist gar nicht notwendig. In eine etwas andere Art geht es jetzt bei den Déjà-vus. Wir werden das gleich sehen. Der so das ist natürlich eine ganz einfache Art, ne? Jemand hat das gesprochen, ne? Und hat da halt eine Tonband dabei. Das ist ein absoluter Klassiker. Man guckt auch aufs Jahr 1966. Ja. Also das ist schon lange gelaufen, ne? Mit den Tonbändern. Also Spracherkennungssysteme sind da schon also relativ leicht verwendbar. So, es gibt noch schönere Sachen in dem Sektor. Sneakers 92. Das ist jetzt keine Aufnahme, sondern da hat man versucht, mit Social Engineering tatsächlich also einzelne Worte besprochen zu bekommen, von dem, der die Autorisierung hat, ne? Und die dann zusammengeschnitten.
Mal langsam.
Und da merkt er schon an der Art und Weise, wie es gesprochen wird, dass das kein fließender Text gewesen sein kann. Ne? Also das ist tatsächlich in einem Restaurant von jemandem zusammengesucht worden. Ne? Man hat dann versucht, diese Person mit der Autorisierung davon zu überzeugen, dass sie bestimmte Worte sagt. Ne? Das ist dann halt zusammengeschnitten. So. In der Replikant gibt es auch was in dem Bereich Gehörendes pro. Da hat jemand mehr Abstriche aus dem Inneren eines Latex-Handschuhs. Versucht jetzt verzweifelt, den Sensor zu überwinden. Knapp. Ob das gehen kann, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Naja, ich bin negativ arbeiten. Gut. Aber müssen wir mal gucken. Also, auch in dieser Geschichte gibt es natürlich Fragen. So, die falschen Spuren, die führen wirklich zu sehr vielen Verwirrungen. Rechts seht ihr eine Folge aus der Burn-Verschwörung. Da oben, erkennt man hoffentlich noch, hat jemand böserweise einen Fingerabdruck, den des Protagonisten Jason Bourne, aufgebracht auf eine Sprengeinrichtung, die verblieben ist, weil sie nicht in die Luft ging. In dem mittleren Part hat man natürlich jetzt versucht, mit so einem Handheld irgendwie den Fingerabdruck, der abgenommen wurde, zu scannen. Totaler Quatsch, weil da keine Scan-Einheit drin ist. Und unten hat man natürlich den wunderbaren Zugriff in eine Geheimdatenbank, in der man nicht weiterkommt. Aber die haben am späten dann noch rausgekriegt, welcher Akteur das war. Und wer den Film gesehen hat, der weiß dann, welche Verwicklungen aus diesem Thema entstanden sind. Der wurde natürlich für etwas buchbar gemacht, was er nicht getan hatte. Diese Geschichte, etwas anders, erzählt ein Film noir aus den 50ern, der nennt sich Fingerprints Don't Lie. Natürlich die Lügen, wie gedruckt. Ne? Weil dort besteht der ganze Film, der ganze Plot daraus, dass man Spuren von Fingerabdrücken an Orte verbringt, wo die Leute nicht gewinnen würden. Es ist ein bisschen schwierig, diesen Film zu kriegen, weil es gibt es halt leider in den USA. Ich habe es nicht mehr geschafft, den noch zu bekommen vor der Tagung. Aber gut, es gibt vielleicht auch noch mal später Gelegenheiten, wo man sich sowas dann angucken kann. So. Die biometrischen Merkmale im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, da ist natürlich jetzt schon verraten im Titel und der Jahreszahl, wann das anfängt. Und das hohe Überraschung, das fängt im Jahre 1907 an. Da gibt es also in einem Buch von Austin Freeman über Thumbmark ein Rezept, man nehme eine lichtempfindliche Chromat-Gelatine-Platte, belichte diese mit dem als Dia vorhandenen Fingerabdruck und wasche die Oberfläche aus. Dabei werden die nicht durch das Licht ausgehärteten Stellen entfernt, sodass ein Fingerlinienrelief entsteht. Unser Experte Bromba aus München zum Thema Biometrie hat gesagt, ja, die Methode wurde zwar auch zum Erzeugen falscher Tatortspuren ersonnen, aber heute kann man mit den so hergestellten Folien auch einfache optische Sensoren noch verwenden. Also das funktioniert tatsächlich, ne? Mit einem Dozenten, Merke, 1907. Also das ist die Idee, dafür ist recht alt, ne? Hat man so beim Biometrie erstmal nicht. Gut, 2002 hat die Welt, ich sage jetzt dazu, den Matsumoto-Hack erschüttert. Der hat nämlich nachgewiesen über, ich glaube, 11 verschiedene Fingerprint-Scanner getestet, jeweils den falschen Finger, also einen künstlich hergestellten Finger, gegen, also im Enrollment, gegen einen richtigen Finger, bei dem Abgleich und dann alle Kombinationen daraus. Also schon eine sehr wissenschaftliche Studie daraus gemacht und hat gezeigt, dass im Schnitt in etwa 80% der Systeme gefunden werden können von diesem Scanner. Da gibt es jetzt nochmal den Aufbau der Studie. Das heißt, also er hat immer Live-Finger gegen den Live-Finger getestet, Live-Finger gegen den falschen Finger, den Umi-Finger enrolled und guckt, ob der Live-Finger funktioniert. Auch das hat er gemacht. Und die Balken, die ihr seht rechts, die zeigen schon an, dadurch, dass sie relativ hoch sind. Also in der Höhe geht es darum, wie viele Versuche, ne, waren Treffer. und in der Breite, also sozusagen A, B, C, D, E, also was unter den Säulen steht, das sind die verschiedenen Systeme und dann kann man sich selber ausdenken, dass dann relativ viele dieser Geschichten sind nahe bei 100%. Ja, müssen wir jetzt nachgucken in dem Paper, das habe ich nicht dabei gerade. Aber man kann schon gucken, dass also viele dieser Systeme einfach für die gezeigt werden kann, ja, so toll sind sie nicht. Ne? Das heißt, man kann mit den künstlichen Fingern schon eine ziemliche Menge erreichen. Die Quelle dazu habe ich mal aufgeschrieben. Das ist ein Papier, was auf einem Proceedings für optische Sicherheit eingereicht worden ist. Man kann das Ganze auch nachlesen auf den Seiten von Bruce Schneier, der das eingesammelt hat, diese Informationen, die Papiere dazu. Und man wird sich wundern, ja, der Matsumoto war nicht der Erste, der das gemacht hat. Bereits 1990 hat Tom von der Putte, Neuländer, sehr erfolgreich Fingerabdruckscanner, so im Bereich 100% nah bei 100% mit demselben Rezept überwunden. Und hat es dann 2000 aufgeschrieben seinem Kollegen German Koenig und diese Technik ist jetzt auch mittlerweile bekannt und verbreitet. Also auch ein Conference Paper der wichtigeren Art, das wirklich sich zu lesen lohnt. So, den kennt ihr. Ne? Und das ist jetzt halt die Anleitung vom Chaos. Wie leicht man mit welchen billigen Mitteln Fingerabdrücke nachmachen kann. Ich würde das gerne überspringen, wenn euch das recht ist, weil das dürft ihr kennen. So. Man kann das noch weiter treiben mit diesen künstlichen Fingerabdrücken. Gattaca ist ja der Film, ne? Wenn es um die Überwindung von Biometrie geht. Der hat dann in die Fingerkuppe, ne, in die künstliche, auch noch Blut eingespritzt, um dann hinterher sozusagen die Blutabnahme und das Identifizieren zu überleben. Also das ist so ein Teil, der zeigt, man kann das also auch noch weiterdenken, das Ganze. Wenn man das jetzt auf Gesichter überträgt, gibt es also auch Technologien dafür. Diese Masken, die erzeugt werden können, das funktioniert heute auch. So. In Entrapment haben wir ein Beispiel, was ins Auge geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie komme ich an die Netzhautinformationen, ist die Frage. Ne? Also im Zugriff erfolgreich, wenn man die Informationen hat und dann halt das in das System eingespielt hat und hat auch. Eine Überwindung der etwas anderen Art mit nur technischen Mitteln in Service. Das tun wir nochmal neu synchronisieren, wenn es geht. Aber jetzt wird es rabiat, pass auf. Das ist ein Schild erzeugt, von dem wir die Autorisierung haben. Ist ein Versuch mehr. Also die mal probiert haben, also wie leicht man diese 2D-Gesichtserkennung überwinden kann, durch ein wirklich vorgehaltenes Foto, wenn es mit Bewegungserkennung ist, ein bisschen wackeln, ne? Oder mit dem Monitorbild. Ne? Also ist klar, also das funktioniert bei vielen Systemen auf die Art und Weise. Es hat nur eine sehr hübsche, rabiate Variante, wenn man das rausreißt. So. So, was man machen kann, natürlich Iris-Erkennung, also Iris zum Kaufen, ne, gibt es also auch. Kann man auch im Supermarkt bestellen, sozusagen im Internet. Hat aber einen Vorteil, wenn man die händisch machen lässt. Ist ein bisschen echter, funktioniert. Man sollte nur gucken, dass natürlich dann die Linse genauso eingesetzt ist, ne, wie es dann hinterher beim Scan auch sein soll. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also man kann das auch machen, dass man also tatsächlich mit der Linse sozusagen das Enrollment überlebt und dann halt auch mit der entsprechenden Linse dann halt durch die Grenzkontrollen wandert. Also das ist durchaus im machbaren Bereich. Ne. Diese Einschränkung halt, wenn die Linsen sich drehen können, dann hat man natürlich ein Problem. Ne. Gut, was noch geht, falsche Finger, das war eine Meldung aus dem Jahr 2003. Das könnt ihr da jetzt leider nicht lesen, ich erzähle euch das kurz. Es gibt also eine Kollegin, die Yukako Fukushima heißt sie, die stellt prothetische Plastiken her aus ganz vielen Schichten von Silikon. Und diese Finger sind so gut, ne, dass Leute, die also Finger, also Fingerglieder verloren haben oder ganze Finger, sozusagen in Einstellungsgesprächen, wo das darauf ankommt, dass man alle fünf Patscherhändchen noch hat, also alle, nicht alle fünf Hände, also fünf Finger in der Hand, zum Beispiel, wenn man halt Lastwagenfahrer werden will oder solche Geschichten, dass das nicht auffällt. Also die kann solche Finger so gut nachmachen, dass das in dem Bereich ist und man kann sich natürlich auch wünschen, dass da Papierlinien drauf sind. Kostet ein bisschen, sind so bei gesagt, etwa 800, ne, für jedes und halben so bis zu 20 Jahre. Doch, wie kann man sich mal leisten wollen. So, jetzt kommen wir zu der Frage, gibt es denn auch biomedische Ersatzteile? Also das ist in Code 46, wo man mit Ersatzteilen lebt, völlig normal. Und man geht dann halt zum Schalter und sagt, ich habe ein neues Ersatzteil, ich muss mich da mal lösen. Also das ist auch kein Problem. So, etwas übler, die Geschichte mit den Gesichtstransplantationen. Und unten läuft gerade ein Ausschnitt aus Tales of, also im Körper des Feindes, das heißt auf Deutsch. Einzelnes Gesicht. Ne? Also das waren zwei, ne, gut und böse, ein Polizist und sein Gegenspieler, ne, die Gesichter dann ausgetauscht haben. Eigentlich sollte die Story nur so sein, ne, dass der gute Kopf, ne, mit dem bösen Gesicht unterwegs sich einschleust, aber der böse Kopf hat natürlich das gute Gesicht auch genommen, ne, sich dann. Und ja, die Folgen davon, die waren auch sehr spaßig für die Frau des Kopfs dann, ja. Weil die wusste nämlich auch nicht mehr Bescheid, wer jetzt wer war. Die Geschichte der Gesichtstransplantation innerhalb des Filmischen ist aber sehr, sehr viel älter. Es gibt also auch einen Film aus dem Jahre 1960, Augen ohne Gesicht heißt der, wo man vielleicht gerade noch so erkennen kann, dass diese Muster und sozusagen Schnittführung, ne, das dritte Bild rechts oben, seht ihr, sehr ähnlich ist der, den man dort auch gewählt hat. Es gibt einige grausige Stellen, die dann in den deutschen Fassungen rausgeschnitten sind, also dass man auch einen Zoom auf das Gesicht, also sozusagen auf den Rest, ne, also die Muskulatur noch hat. Aber gut, das will man nicht weiter auszubreiten. Ne? Ich habe von den Schiffen habe ich noch ein paar, die sind ein bisschen sehr. Naja. So. Den kennt ihr auch, man auch mit Teleport. Da geht es um die Augentransplantation. Ich glaube, du weißt jetzt auch. Und hinterher, wenn ihr den Film gesehen habt, dann sehen wir, dass er dann als Japaner durch die Stadt geistert und dann in den Plakaten mit dem entsprechenden Namen, dass sie in die Augen gehören, dann auch angesprochen wird. Also filmisch funktioniert das, wir haben nur Glück, dass das real noch nicht geht. Also kann natürlich Hornhauttransplantationen und solche Geschichten, die funktionieren, auch Netzhaut wieder ankleben, sage ich mal, zum Teil transplantieren, funktioniert auch, aber halt ganze Augen, das machen sie noch nicht. So, was aber passiert ist, dass es eine ganze Reihe von Transplantationstechniken gibt. Fingertransplantation gibt es schon sehr, sehr lange. Aber was vielleicht interessanter ist, die Handtransplantation, da gab es sie vermutlich erst im Jahre 1964 in Ecuador. Das hat allerdings nur einige Wochen gedauert, dann wurde die künstliche, also nicht die künstliche, also die Hand eines Verstorbenen abgestoßen. Das war nicht erfolgreich. 1998 hat man es dann nochmal probiert, da gab es einen Kurzzeiterfolg über einige Jahre, 2 bis 3 waren das. Derjenige, das war ein Neuseeländer, der die Hand bekommen hat, fühlte sich aber mit der Hand unwohler als ohne. Und hat dann gebeten, dass man ihm die Hand wieder abnimmt. Gut. 1999 die erste erfolgreiche und dann zu der Zeit im Jahresübergang 1999-2000 auch die ersten doppelten Handtransplantationen. In dem Jahr, Zeitraum 2000 bis 2015, 26 solche Handtransplantationen bekannt geworden. Also es ist noch eine sehr seltene Operationstechnik. Beschäftigt etliche Leute, also so Teams 20, 30, 40 mit sehr viel Vorbereitung. Dauert auch noch sehr lange, aber machbar. Also für denjenigen, der es unbedingt haben will. Dann hatte, das werdet ihr kennen, das Gesicht ganz links, die Geschichte aus dem Jahre 2006, die Isabelle Dunois, die einen Teil des Gesichtes hat transplantiert bekommen und rechts ein Bild, wie sie einige Jahre danach aussah, also das ist offensichtlich wieder in den Zustand angewachsen, dass man sagen kann, okay, das ist auch tatsächlich ein Gesicht. Es gab danach noch weitere Gesichtstransplantationen, die konikal links, die zwei Bilder, rechts davon dann noch ein Chinese. Das waren alles Geschichten nach schwerwiegenden Verletzungen. Also Einschüsse ins Gesicht und solche Geschichten. Das ist natürlich jetzt nicht ein Beispiel dafür, dass das sozusagen ganz konkret gegen Biometrie spricht, aber es zeigt, dass sozusagen die Transplantationstechnik voranschreitet und man unter Umständen sowas auch später machen kann. Also es spricht nicht gegen die Anwendung dieser Transplantationen. Ich damit sagen. Ein sehr spannender Fall, eine beidseitige Armtransplantation. Der Kerk hat 2 Arme bekommen, ist also nach einem Unfall armlos geblieben und hat dann tatsächlich von einem Toten 2 Arme bekommen. Die sind so gut angewachsen, dass er also auch einige Jahre danach schon die Arme komplett nutzen konnte. Das war 2008 sehr in der Presse dieser Fall. So, und jetzt noch ein Stück durch die Hintertür. Und das finde ich einen schönen Abschluss aus Mission Impossible. Ja, vorne Biometrie, aber der Mensch hinten ist noch nicht fertig. Dazu muss man natürlich wissen, wo das Biometriesystem ist. Ja, das ist jetzt in der Überwachungszentrale. Mal gucken. Also keine Frage, dass der links nicht sein echtes Gesicht anhat, ne? Sollte man auch wissen.
Yeah.
jetzt da drin hat in der Datenbank. Die Software setzt sich immer auf den Wolf. Jetzt aber. Also unter Stress sollte man das nicht machen, aber wenn man sich überlegt, wo diese biometrischen Daten abgelegt sein werden, sind das natürlich klassische Angriffsziele. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass auch das zur Kompromittierung von Biometrie beitragen kann. Okay, das war's. Da ist so lange. Es gibt natürlich noch Credits. Ich habe an der HU Berlin lange Zeit gearbeitet, unter anderem auch mit Konstanz und Roland Pitzer. Aus dem Projekt bei Matrix und Science Fiction sind die Stöpsel, die Filmstöpsel entstanden. Und mit dem Alexander Hamann habe ich damals ein Projekt gemacht über die Geschichte der Biometrie und die Fortsetzung dieses Projekts. Das ist ein Teil der historischen Recherchen. Sagen zu können zu einem System, ne, wie viele False Positives die dann hinterher haben. Also darüber gibt es auch Berechnungen und Formeln, die sind in einem Telefast-Papier und glaube 2002 hinterlegt. Also davon gibt es jetzt auch ein Update, ein aktuelles. Kann ich, wenn du mir die Mailadresse gibst, kann ich dir das zuschicken. Ja?
Die eigentlich irgendwie verlässliche Zahlen, also wie viele Menschen eigentlich irgendwie
verletzbar, ja, also es gibt Schätzungen darüber, weil es gibt natürlich, das ist wichtiger fürs Enrollment, ne, muss man ja schon gute Daten haben, um hinterher vernünftige Vergleiche machen zu können. Und man nimmt in etwa an, dass 2-5% der Bevölkerung nicht verwertbare Daten haben, also sozusagen Spuren hinterlassen für das Enrollment. Ungefähr. Ja, also das ist nicht eine Menge von Leuten, die man jetzt einfach so ausstufen könnte. Was natürlich auch zu der Frage führt, man muss natürlich für diese Biometrie-Fragen und die Autorisierung natürlich auch über Seitenkanäle haben. Unter anderem, wenn die Technik nicht klappt, ne? Aber auch für, genau für solche Fälle, wenn man halt beim Enrollment gescheitert ist. Und das kommt vor. Ne? Also das ist
der nächste Punkt ist ja sozusagen so diese, also ich meine, andere Autorisierungsmerkmale kann ich wieder rufen. Ne? Ja. Also ich kann mir ein neues Passwort zulegen, wenn meins gehackt wurde.
Ja, neuen Finger kaufst du dir dann lieber.
Naja, kann ich auch durchaus so realistische Fälle. Also ich weiß nicht, so die ganze Richtung Opferschutz oder sowas, wo man nicht
heute
neue TBT ausstattet.
Ja.
Wie mache ich das? Also wie mache ich das?
Ja, also wenn du ihn rausnehmen willst, ne, gibt es also momentan tatsächlich nur die Methode der Transplantation. Ja, und zwar in der Art, dass man dann halt Haut transplantiert, die das dann halt nicht hat. Ne. Also da gäbe es einen Weg, ne, aber das ist natürlich eine Sache, die ist, sag ich mal, weit weg von zumutbar. Ne.
Ist das was mal machbar?
keinen Fall bekannt, weil die Leute erreichst du ja nicht mehr. Weil wenn die verschwinden sollen, verschwinden die. Und ich wüsste nicht, dass da jemand jemals irgendwelche Studien oder Untersuchungen dazu gemacht hat. Also man könnte natürlich mal gucken, ob man die Institutionen, die das in den USA machen, ob man da Informationen aus denen rauskriegt. Aber die werden sich nicht reingucken lassen. Also da sehe ich auch keine Chance, also irgendwie solche Nachweise zu führen. Es sei denn, es gäbe Fälle, die dann hinterher bekannt werden, wenn sozusagen dieser Schutz aufgehoben wird. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich kenne keinen solchen Fall.
Ja? Gibt es Preislisten?
Preislisten?
Ja,
ja, also es ist jenseits von bezahlbar fällt Wald- und Wiesenkriminellen, sag ich mal. Also bei der Transplantation kannst du rechnen, OP von der Hand 15 bis 14 Stunden, je nachdem wie aufwendig das ist. Team von 10 bis 40 Ärzte. So, und dann ist halt die Frage, das macht man nicht mal so eben. Und auch nicht, dass es keiner merkt. Also ich meine, muss ich überlegen, der Aufwand, der dort getrieben wird, der ist natürlich immens. Also im Verhältnis jetzt auch zu den Sachen, die in den 30er Jahren passiert sind, ne? Wo man das dann in Hinterzimmern, ne, von irgendwelchen Praxen gemacht hat oder in Verstecken. Ne? Man muss da ja bestimmte Hygienevorschriften versuchen einzuhalten. Das dürfte sehr schwer sein. Preisliste habe ich nicht, aber das geht sicherlich also sechsstellig, siebenstellig. Ne? Ja, also diese Kontaktlinsen, die liegen also sozusagen im Bereich zwei-, dreistellig. Die künstlichen Finger, also sozusagen, wenn sie aus Silikon gemacht sind und dann sozusagen prothetisch sind, liegen sie von einigen, sagen wir so, vierstellig, ne, grob. Also um nur Hausnummern zu nennen. Die anderen Sachen, also diese künstlichen, diese Gelatinefolien, das ist in, sag mal, im zweistelligen Bereich maximal. Also da ist ein recht gut. Und die sind mittlerweile auch so gut, dass man, dass die auch die Verwendung finden sollten. Also wenn man es billig und schnell haben will, macht man das. Mehr Fragen?
Ja, wir haben jetzt bisher immer gehört, dass man bei der Manipulation von Fingerabdrücken, dass man versucht hat, die Linien loszuwerden. Ja. Ist es nicht einfacher, die Linien zu füllen? Also zum Beispiel mit Spraymaster oder sowas?
Genau. Also wenn man sozusagen was verhindern will, einige, also im medizinischen Bereich gibt es solche Chemikalien, die genau das erzeugen, dass du hinterher praktisch einen ganz glatten Finger hast. Und nach einer gewissen Zeit also das so wie eine Folie abziehen kannst. Ja. Es gibt bestimmte Klebstoffe, die dafür geeignet sind. Das kann man natürlich machen. Also dann scheitert das Enrollment natürlich. Ne? Das wird dann nicht erfolgreich sein an der Stelle. Wenn man das erreichen will, ja. Aber das sind natürlich alles Sachen, die sind, sagen wir so, wieder rückholbar. Aber man kann natürlich auch mit Chemie dran gehen, damit man das auffüllen dann persistent ist, aber da weiß ich nicht, ob man das sich dem Risiko aussetzen kann. Das ist dann eine Sache, ob man das dann tatsächlich machen möchte, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Manchmal kann man ja vielleicht auch noch sehen, was wir brauchen. Also wie gesagt, das ist ja nicht rückholbar. Ne? Also wenn das dann einmal weg ist, ist das dann weg. Ja. Aber man hat immer den Vorteil, man kann auch, solange man das nur außen auf die Haut aufbringt, die oberste Hautschicht entfernen. Und solange die unterste Unterhautschicht nicht beschädigt ist, wachsen die Papillarlinien auch wieder so nah. Also insoweit. Wie gesagt, kann man auch diese Grenze überschreiten, wenn man es unbedingt mag. Aber das Entfernen von Haut in diese Tiefe ist sehr schmerzhaft. Also das, wenn man das mal ausprobiert hat, das will man nicht nochmal machen. Moment mal.
Ganz kurz, das Thema war noch, wie ist das, wie konnte ich, dass ich die so
Ja, also Roland, Konstanz und ich, wir haben so eine Zusammenstellung gemacht. Es gibt auch im Netz von Franzosen so eine Zusammenstellung von solchen Filmen. Müsste ich die Webseiten raussuchen. Also dann einfach Karte geben mit dem Wunsch und dann kann ich das nochmal nachgucken, die aktuellen Webadressen finden. Also es gibt solche Listen. Aber da sind dann halt alle Filme mit Biometrie drin, ne? Also nicht diese verbindungsorientierten Geschichten, sondern also alle, wo dann auch solche, wo es sozusagen aktiven Erkennungsmaßnahmen auch laufen. Ne? Denkt man noch eine Frage? Gut, ja, wenn keine Frage mehr ist, dann danke ich euch und hoffe, ihr habt einen schönen Resttag heute.